DW Menschen und Märkte.
100 Tage US-Präsident Joe Biden. Der Aktienmarkt freut sich über seine Mega-Investitionen. Und als der letzte Trabant vom Fließband lief, 30 Jahre Ende des DDR-Kultautos. Willkommen beim Wirtschaftspodcast der DW. Heute mit Katrin Lankes. Kaum ein US-Präsident hat in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit so geklotzt wie Joe Biden. Billionen Dollar hat Biden schon auf den Weg gebracht. Weitere Mega-Investitionen sollen folgen. Und die sollen zum Teil von der Wall Street bezahlt werden. Die steckt das allerdings bisher gut weg, denn die Aktienmärkte profitieren von der Geldflut. 100 Tage Joe Biden im Amt. Damals klang das so.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Viele Finanzexperten sind erleichtert, angetan, beeindruckt von den ersten 100 Tagen, die Joe Biden im Amt ist. Die Corona-Impfungen kommen voran, billionenschwere Reform-, Konjunktur- und Investitionsprogramme werden angeschoben.
Das innerhalb von 100 Tagen ist also ein Aktionismus, den wir, denke ich, sehr lange von keinem neuen US-Präsidenten im Weißen Haus gesehen haben.
Sagt Carsten Bjeski, Chefvolkswirt der Bank ING. All das dürfte die größte Volkswirtschaft der Welt weiter mächtig anschieben. Auch nachdem Joe Biden in seiner ersten Rede vor dem US-Kongress nochmal für seine billionenschweren Reformvorhaben geworben hat. Finanziert werden soll das unter anderem durch höhere Steuern für Reiche, wie Biden am Vorabend seines 100. Tages im Präsidentenamt vor dem Kongress bekräftigte. Und es gab einen Seitenhieb gegen die Wall Street, die nicht das Land aufgebaut habe. Der Mittelstand habe das Land aufgebaut.
Good guys and women on Wall Street, but Wall Street didn't build this country. The middle class built the country. But it's time for corporate America. And the wealthiest 1% of Americans have just begun to pay their fair share.
Steuern auf Kapitalerträge, wie sie Biden plant, für die Wall Street eigentlich ein Schreckgespenst. Die ersten Reaktionen fielen negativ aus, denn damit werden spekulative Investments weniger attraktiv. In den Handelszielen aber glaubt man, dass die Erhöhungen am Ende maßvoll ausfallen dürften. Man kann also damit leben. Was viel mehr zähle, seien die vielen Billionen Dollar, die für mehr Klimaschutz und grüne Jobs, für Elektromobilität, Bildung, Technologie oder Infrastruktur wie schnelles Internet und neue Straßen ausgegeben werden sollen. Das nutzt nicht nur der US-Wirtschaft.
Es gibt Berechnungen, die davon ausgehen, dass nur aufgrund des aktuellen Konjunkturimpulses in den USA auch die europäische und die deutsche Wirtschaft mit 0,3% mehr wachsen könnten als ohne diesen Impuls.
Sagt ING-Chefvolkswirt Carsten Bjeski. In einer Studie der DZ-Bank wiederum heißt es, dank des US-Konjunkturpaketes könnte es für die deutsche Autoindustrie 10 Milliarden Euro mehr Umsatz geben. Das sieht Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank, ähnlich und ergänzt.
Das ist auch ein Wachstumsprogramm für die deutsche Wirtschaft. Da ist nicht nur unmittelbar das Thema Bauen, sondern vor allem auch die dann folgenden Industriebereiche, ob das der Maschinenbau ist oder auch die Elektrotechnik, die hiervon profitieren werden.
Dabei sollte auch die Zins- und Geldpolitik der US-Notenbank helfen. Bei der jüngsten Sitzung wurden die Zinsen gerade erstmal unverändert nahe 0% belassen. Die monatlichen Wertpapierkäufe in Höhe von 120 Milliarden Dollar sollen noch so lange beibehalten werden, bis substanzielle weitere Fortschritte auf dem Weg zur Vollbeschäftigung und Preisstabilität erzielt sind. Wobei sich für manche die US-Wirtschaft so stark erholt, dass die US-Notenbank den Geldhahn etwas früher zudrehen könnte, als viele an den Börsen das bisher einkalkulieren. Daran will im Moment aber niemand denken. Die positiven Reaktionen auf die anhaltende Geldflut der US-Notenbank, auf die Kongressrede Bidens und seine ersten 100 Tage überwiegen. Die Aktienmärkte haben vieles von diesen positiven Nachrichten schon vorweggenommen. Biden hat keinen neuen Höhenflug ausgelöst. Aber sowohl in New York als auch in Frankfurt bleiben die Märkte auf Rekordniveau.
Jan Plate über die ersten 100 Tage von US-Präsident Joe Biden. Am Freitag ist es genau 30 Jahre her. Da ging ein Kapitel der deutschen Automobilgeschichte zu Ende, dem wohl nicht allzu viele Menschen nachgetrauert haben dürften. Im sächsischen Zwickau lief das letzte Exemplar des Trabant von den Bändern. Das kleine Auto gehörte zum Straßenbild in der früheren DDR und wurde weltberühmt, als die Ostdeutschen nach dem Mauerfall damit in die Freiheit fuhren. Mein Kollege Henrik Böhme war vor 3 Jahrzehnten in Zwickau dabei. Wir haben tief im Archiv gekramt und seinen Bericht von damals gefunden.
Er war die DDR auf Rädern. Klein und laut, matt im Lack, kärglich ausgestattet, angestaubte Technik, aber immerhin, er fuhr. Der Trabant, der Volkswagen der Ostdeutschen. Was haben sie ihm nicht alles für Namen verpasst? Gehhilfe, Plaste-Porsche, überdachte Zündkerze, Rennpappe. Und doch haben sie ihn irgendwie geliebt.
Robustes Auto. Das ist ja bloß eine Hubbelkarre, gell?
Viel kann man selber machen, ja. Da hatte ich eine Karambolage, da war der Motorraum, der Deckel hier kaputt und hier ein bisschen eingedrückt. Habe ich reparieren lassen, 161 Mark. Billiger geht's ja gar nicht, gell?
Zuverlässig ist er ja, also da gibt's nichts.
Von der Sache her ist es ein Fortbewegungsmittel. Man kann nicht von einem Auto sprechen. Vor allem 26 PS, ne? Von der Beschleunigung, das ist eben überhaupt nichts, ne?
Von 0 auf 100 am selben Tag, die Trabantfahrer namens gelassen. Genau 3.069.099 Stück der legendären Autos liefen im sächsischen Zwickau vom Band. Doch am 30. April 1991 um 14.51 Uhr war Schluss. Da rollte der letzte Trabi aus der abbruchreifen Montagehalle. Den Mitarbeitern der Sachsenring Automobilwerke war zum Heulen zumute. Andreas Pilz ist einer von ihnen.
Es ist ein trauriger Tag, wenn man 25 Jahre in selben Betrieb war und auf einmal ist Schluss, ist ein trauriger Tag. Ich meine, das hat jeder, also einsehen tut zwar jeder, also dass die Unkosten zu hoch liegen, dass der Trabant auf dem Weltmarkt nicht bestehen kann. Aber ne, trotzdem hängt 25 Jahre ein Arbeitsplatz dran. Ne?
Auch der zum Schluss eingebaute Viertaktmotor rettete den knatternden Stinker nicht mehr. Denn mit dem Zusammenbruch der Planwirtschaft war das Ende des Autos, auf das die DDR-Bürger 10 Jahre und länger warten mussten, praktisch zwangsläufig. Dabei hatten die Zwickauer Ingenieure ganz in der Tradition ihres Standorts viele gute Ideen für bessere Autos. Schließlich war Zwickau eine Wiege des deutschen Automobilbaus. Doch, so sagt Professor Hans Künschner von der ortsansässigen Technischen Hochschule.
Es ist in Prototypen entstanden, die sich bewährt haben. Auf dem Markt konnte es nicht kommen. Ich muss da sagen, die politische Führung dieses Landes, die dem Automobilbau ein Schattendasein verordnet hatte. Warum? Weil man meinte, der Sozialismus käme aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Privat-Pkw, das war was Bösartiges, was Verteufeltes, was Kapitalistisches.
So tuckerte der Trabi millionenfach über die schlechten Straßen der DDR, eine blaue, stinkende Abgasfahne hinter sich herziehend. Aber im Herbst 1989 fuhr ein ganzes Volk mit den Plastebombern in die Freiheit. Und so mischte sich in die Wehmut zum Abschied beim sächsischen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf auch Optimismus.
Ich meine, ich empfinde das sehr stark, dass sich die Menschen hier von einer Jahrzehnte andauernden Produktionstradition trennen müssen. Und wer tut das leichten Herzens? Auch dieses Auto ist ein Stück deutscher Geschichte geworden. Und immer dann, wenn eine Epoche in diesem Sinne endet, empfindet man neben dem Blick auf die Zukunft auch ein Stück Wehmut oder ein Stück Trauer.
So markiert das Ende des Trabant das Aus für den eigenständigen ostdeutschen Automobilbau, doch gleichzeitig auch einen Neuanfang. Heute laufen gleich nebenan in Mosel in einer modernen Fabrik zehntausende Volkswagen jährlich vom Band. In Chemnitz wurde gerade der 4-millionste Motor für VW ausgeliefert. In Eisenach betreibt Opel das modernste Autowerk Europas. Und die alte Trabi-Schmiede Sachsenring ist heute ein gefragter und börsennotierter Autozulieferer. Und der Trabi? Noch immer rollen 200.000 von ihnen auf deutschen Straßen. Und ihre Fahrer haben einen Trost. Sie kommen alle in den Himmel, denn die Hölle hatten sie schon auf Erden.
Das Ende des Trabant. Es war gleichzeitig der Beginn von etwas Neuem. Denn praktisch zur gleichen Zeit legte Volkswagen damals den Grundstein für ein neues Werk, nur wenige Kilometer vom alten Trabantwerk entfernt. Mit rund 95.000 Beschäftigten ist der Freistaat Sachsen heute ein wichtiger Standort der deutschen Automobilindustrie. Über diesen Strukturwandel hat Henrik Böhme mit Joachim Ragnitz gesprochen. Der Ökonom von der IFO-Dependance Dresden beobachtet die wirtschaftliche Entwicklung in den ostdeutschen Bundesländern.
Professor Ragnitz, es ist jetzt auf den Tag genau fast 30 Jahre her, dann ist in Zwickau das letzte Auto der Marke, der DDR-Marke Trabant, von den Produktionsbändern gelaufen. Es war damals, wir haben es gerade in der Reportage gehört, ein trauriger Tag für viele Beschäftigte. Gleichzeitig fing ein paar Kilometer entfernt von diesem alten Trabantwerk was Neues an. Da wurde nämlich der Grundstein für das Volkswagenwerk in Mosel bei Zwickau gelegt. Heute ist die Automobilindustrie in Sachsen ziemlich erfolgreich. 95.000 Menschen arbeiten da im gesamten Bereich, also Automobil, Automobilzulieferer und so weiter und so fort. Würden Sie sagen, das ist ein erfolgreiches Beispiel, wie man Strukturwandel macht?
Ja, kann man auf jeden Fall sagen, dass das eine Riesenerfolgsgeschichte ist. Also das hat angefangen mit VW bei Zwickau, ja. Aber inzwischen haben wir ja auch eine ganze Reihe von weiteren Endherstellern, die sich in Sachsen angesiedelt haben. Also gerade in Leipzig mit Porsche und BMW. VW hat darüber hinaus dann auch in Dresden inzwischen Werk. Und darüber hinaus gibt es ja auch jede Menge Zulieferer. So gesehen kann man wirklich sagen, also das ist super gelaufen. Glück gehabt für Sachsen, ja.
Wie gesagt, das war ja das große Problem damals, nach dem Ende der DDR-Planwirtschaft. Was macht man mit den Resten der DDR-Wirtschaft? Und viel war in der Tat nicht da. Nun hat Sachsen eine sehr, sehr große und lange Tradition, was Automobilbau, auch was Ingenieurskunst, Ingenieursausbildung betrifft. Ist das so ein Cluster sozusagen? Da hat man sich zu Recht auf die Tradition berufen und das hat man nicht aussterben lassen?
Nun, also mit diesen Traditionen habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten, weil es sind ja nicht immer die gleichen Leute da. Aber in der Tat ist es so, dass die großen Hersteller hierher gekommen sind, hatte zum einen damit zu tun, dass wir die Arbeitskräfte im Automobilbau in großen Teilen Sachsens ja schon hatten, die dann, klar, umgeschult werden mussten, aber dann dort zumindest in dem Bereich dann schon mal so Grundkenntnisse hatten und dementsprechend dort wieder arbeiten konnten. Und die Ingenieurausbildung in Sachsen, das hat zusätzlich dazu beigetragen, was ja dann dazu führt, also dadurch, dass wir drei technische Hochschulen haben, die dann eben entsprechende Ingenieure dann auch oder auch andere Fachkräfte ausgebildet haben, da konnten die Produzenten dann eben gut dran anknüpfen. Hinzu kommen auch weitere Faktoren, also zum Beispiel die Lage. Also Sachsen liegt halt genau zwischen den großen Endherstellern im Westen und den Zulieferern von Vorprodukten, die irgendwo in Osteuropa angesiedelt sind. Und dieser Lagervorteil hat dann, glaube ich, auch mit dazu beigetragen, dass sich eben zusätzlich zu den vorhandenen Werken jetzt bei Zwickau eben auch anderswo welche angesiedelt haben. Das wäre ja sonst kaum zu erwarten gewesen. In Leipzig gab es ja keine Automobiltradition.
Jetzt haben wir über den Strukturwandel sozusagen von damals gesprochen, der bis heute eigentlich sehr erfolgreich war. Jetzt steht ja die Autoindustrie vor der nächsten, ja man kann gar nicht sagen Revolution, doch muss man sagen, nämlich hin zu Elektromobilität. Im Moment sind das ungefähr ein Viertel der Wirtschaftsleistung Sachsens, die auf die Autoindustrie entfallen. Jetzt steht der nächste Umbruch bevor. Volkswagen zeigt das in Zwickau. Da ist ein ganzes Werk umgerüstet worden. Dort werden nur noch Elektroautos gebaut. Man weiß immer, dass nicht so viele Menschen gebraucht werden, wenn man E-Autos baut, weil sie eben doch weniger aufwendig zu bauen sind. Steht der Standort jetzt also vor den nächsten Herausforderungen?
Ja, das kann man wohl sagen. Also klar, ich meine, die sächsischen Endproduzenten oder Hersteller, die wir hier haben, die sind Vorreiter, was bei dem Übergang zur Elektromobilität, also so gesehen ist es super, dass man das hier so schnell gemacht hat. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass tatsächlich eben die großen Werke hier auch weiterhin bestehen werden, aber möglicherweise nicht mit der gleichen Zahl an Beschäftigten. Sie haben angesprochen, bei E-Autos selber braucht man nicht so viele, aber vor allem bei den ganzen Zulieferern wird es dann Strukturwandel geben, weil Elektroauto hat bestimmte Teile einfach nicht mehr. Also jetzt entstehen natürlich anderswo neue Zulieferer für Batterien und Ähnliches oder auch Chips. Ne? Also Bosch hat da ja ein großes Werk in Dresden geplant. Also da entsteht schon was, aber es sind nicht unbedingt die gleichen Arbeitskräfte, die dann da hinkommen. Also ich bin schon optimistisch, dass das irgendwie in Sachsen dann auch funktionieren wird, aber für die Einzelnen mag das dann eben auch große Umstellungen bedeuten und nicht alle Unternehmen, die wir derzeit in diesem Bereich haben, werden das dann tatsächlich schaffen.
Sagt Joachim Ragnitz vom IFO-Institut Dresden im Gespräch mit Henrik Böhme. Das war der Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Jürgen Kuhn in der Technik und Katrin Lankes am Mikrofon verabschieden sich im Namen des Teams. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie gesund.
Das war ein Podcast der DW.